Feuer oder Erdbestattung als Christ? Das ist unser Thema heute. Und es ist klar, vom Thema her scheint es nicht ein erbauliches Thema in sich selbst zu sein. Aber ich denke doch, es ist ein aufklärendes Thema. Wenn es vielleicht auch oft ein Tabuthema ist, aber so dürfen wir es doch nicht zu einem Tabuthema machen. Denn Gott sagt uns ja in seinem heiligen Wort auch etwas über den Leib und wie er behandelt werden soll nach dem Tode. Und ich will uns zu Eingangs die Worte aus Matthäus 27 Vers 50 und 57 bis 60 lesen. Möchte aber noch vorweg darauf hinweisen, dass ihr mir ein wenig Zeit geben müsst, denn ich möchte das ganze Thema doch was umfassender behandeln. Nun also die Bibelstelle, Matthäus 27, zunächst Vers 50. Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und dann ab Vers 57, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia namens Josef, der auch selbst ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib übergeben würde. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reine, feine Leinwand und legte ihn in seine neue Gruft, die er in dem Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging hinweg. Wie wurde der Herr Jesus bestattet? Nun, wir lesen es ja hier. Sein Leib wurde nicht etwa verbrannt, sondern er wurde in ein Grab gelegt. Und der Herr Jesus ist unser größtes Vorbild. Und deshalb hat sein Vorbild natürlich auch die ganze Christenheit geprägt. Und als das Christentum sich ausbreitete, auch hier in Europa, da verschwand die Feuerbestattung, die es damals auch schon gab, zugunsten der Erd- oder Körperbestattung. Aber in unserer Zeit, da kehrt sich der Trend wieder um, und zwar schon über Jahrzehnte hin. Die Feuerbestattung wird immer populärer, oder die Kremation, wie man sie auch nennt, oder wie man sie früher nannte, die Leichenverbrennung. Immer mehr kommt sie in Mode. Und ich möchte vielleicht vorweg nur mal einige Zahlen nennen. Aus Deutschland im Jahre 1878, da wurde das erste Krematorium in Deutschland gebaut, und zwar in der Stadt Gotha. Mittlerweile, wenn die Zahl noch stimmt, sollen es rund 120 Krematorien sein, die es hier in Deutschland gibt. Und ich habe in eine Umfrage des Deutschen Städtetages hineingesehen, die ist allerdings aus dem Jahre 1999, also schon über 10 Jahre alt. Und danach betrug die Rate der Feuerbestattung dort in diesem Jahr eben 40% in Deutschland. Man muss so ungefähr mit 1% mehr pro Jahr rechnen. Aber nur zum Vergleich dazu, im Jahre 1950 war die Feuerbestattungsrate in den alten Bundesländern 7,5%. Also ein erhebliches Wachstum. Und in den Städten ist es ganz verschieden. So gibt es ostdeutsche Städte, die haben bis zu 96% Feuerbestattung. Und eine westdeutsche Stadt hat nur 23% Feuerbestattung. Wir sehen also, es ist eine große Bandbreite, aber dies nur Einmal vorweg, welche Argumente werden denn eigentlich gebracht für die Feuerbestattung? Nun, es wird gesagt, man braucht weniger Platz auf dem Friedhof. Das stimmt allerdings schon. Denn Urnengräber sind kleiner. Und in Ländern ohne Friedhofszwang, da braucht man gar keinen Platz mehr auf dem Friedhof. Denn man kann mit der Asche machen, so ungefähr, was man will. Und die Bandbreite, was mit der Asche vom Verbrannten gemacht wird, die wird auch immer größer. Da gibt es Seebestattung, da gibt es Weltraumbestattung. Da wird die Asche zu einem Diamanten gepresst. Oder die Asche wird in Kettenanhänger eingefüllt, da kann man sie um den Hals tragen oder einen Teil davon. Oder sie wird überhaupt nur verstreut. Auch gibt es Friedwälder, da kommt die Asche in eine verrottbare Urne und wird unter einem Baum eingegraben, damit die Asche im Baum aufgehen soll. Wir merken, da sind auch philosophische Hintergründe, Glaubenshintergründe für diese Handlungsweise. Ja, es ist wahr, es braucht weniger Platz auf dem Friedhof. Aber ob es ein christliches Argument ist, das ist eine ganz andere Frage. Wir werden gleich sehen, es ist kein christliches Argument. Weitere Argumente sind hygienische Gründe, ästhetische Gründe, ja, und heute handfeste wirtschaftliche Vorteile. Denn eine Feuerbestattung, die früher nur was für Reiche war, kostet heute nur noch die Hälfte einer Erdbestattung. Aber wenn das nun ein maßgeblicher Grund ist, da muss man sich fragen, wie geht man denn mit seinen Verstorbenen um? Geht's nur darum, möglichst billig, wenn das der ausschlaggebende Grund wäre? Es sind keine schlagenden Argumente, die uns hier entgegentreten, auch nicht die Hygiene. In unserer Zeit ist es eigentlich kein Problem, aber wir wollen wohl bedenken, dass eine Verbrennung auch etwas hinterlässt, nämlich das Kohlendioxid, das in die Luft gestoßen wird. Außerdem werden auch manchmal Gifte frei, je nachdem, was im Körper ist, vielleicht bei Schönheitsoperationen, wo Silikon mit eingebaut wird. 30 Kubikmeter Gas soll für eine Verbrennung gebraucht werden. Danke, ist in der Zeitung, 2300, glaube ich, sterben am Tag in Deutschland. Wenn sie alle verbrannt würden, dann wäre dies die Tagesmenge an Gas. Wir merken, es ist natürlich alles so nüchtern, so. Es hat bald mit dem Tod und der Trauer, die ja doch damit auch zusammenhängt, nicht mehr viel zu tun. Es sind keine schlagenden Argumente, die dafür gebracht sind. Und noch weniger sind es christliche Argumente. Denn unter diesem Gesichtspunkt wollen wir es ja heute betrachten. Lass mich mal kurz einen Blick auf die Entwicklung der Feuerbestattung geben. Im früheren europäischen Heidentum, da war sie nicht unüblich unter den Germanen, unter den Kelten zum Beispiel. Und nebenbei gesagt, auch im außereuropäischen Raum, im Hinduismus und im Buddhismus, da ist sie an der Tagesordnung, die Verbrennung. Ja, in Japan, da sollen 99% verbrannt werden. Es hängt mit dem Glauben zusammen. Allerdings im Islam nicht, denn sie glauben an Auferstehung. Da werden die Toten noch nicht mal in einen Sarg gelegt, sondern normalerweise nur in ein Tuch, um die Auferstehung zu ermöglichen oder zu erleichtern. So denken sie darüber. Aber das nur nebenbei. Wir bleiben jetzt mal bei Europa. Mit der Ausbreitung des Christentums verschwand die Feuerbestattung. Und Karl der Große, dieser, er heißt ja nicht umsonst der Große, aber in göttlichen Augen groß war seine andere Frage, aber in weltpolitischer Hinsicht wurde er der Große genannt. Im 8. Jahrhundert dieser erste, so darf man vielleicht sagen, wirklich europäische Kaiser. Er herrschte ja hier im Grunde über Europa. Er war diesem Heidentum ja noch näher, dem alten Heidentum Europas. Er hat die Feuerbestattung verboten bei Todesstrafe. Stellt euch das mal vor. Und zwar, weil es eben ein heidnischer Brauch war. Mit dem Einzug des Christentums, das zwar damals manche heidnischen Elemente übernommen hat, aber in dieser Beziehung nicht, verschwand die Feuerbestattung. Und erst mit der Zeit der Aufklärung und unter den Freidenkern, da kam die Feuerbestattung wieder in die Mode und sie haben das auch sehr gefördert. Und zwar als eine aufgeklärte Bestattungsform wurde sie der Menschheit wieder angepriesen. Allerdings eins zog damit Hand in Hand, nämlich die Leugnung der Unsterblichkeit der Seele und auch die Leugnung der Auferstehung von den Toten. Das war also schon mit ein Grund auch dieser Bewegung, wenn das heute vielleicht auch in Vergessenheit gerät zum Teil. Aber wir merken, das Ganze hat einen glaubensmäßigen Hintergrund oder eben einen Hintergrund, wo man den Glauben verweigert. Im Jahre 1886, ich will einfach einige Zahlen noch zur Entwicklung nennen. Im Jahre 1886, da verbot die katholische Kirche diese Verbrennung der Leichen. Das heißt, sie verbot es insofern, dass daran dann kein Priester teilnehmen durfte. Er durfte diesen verbrannten Leib nicht bestatten. Und später wurde es bei Androhung der Exkommunikation sogar verboten. Aber im Jahre 1963 ist das Verbot wieder aufgehoben worden. Es sei denn, einer hätte den verkehrten Glauben und deswegen macht das. Allerdings dennoch soll wohl in der katholischen Kirche die Empfehlung zur Erdbestattung noch gegeben werden, wie ich las. Bei den Evangelischen, da war das schon früher, so um 1920 ist die Feuerbestattung schon akzeptiert worden. Ja, man kann wohl sagen, die Verbrennung der Leichen, die wurde in ein scheinbar schönes Gewand gehüllt und so zog sie dann ins christliche Abendland ein. Heinrich Philipp, der hat das Buch geschrieben, Kremation oder Erdbestattung, ist aber schon Jahrzehnte alt. Der hat darüber folgenden Satz geschrieben. Das ist eben gerade das Tragische an der Kremation, dass sie sich neuerdings einem erratischen Blocke gleich. Erratisch heißt verirrt, zerstreut. Ein erratischer Block ist so ein Findling. So sich also gleich einem erratischen Blocke als ein Stück Heidentum in die Christenheit hinein verirrt hat. Das ist aber schon Jahrzehnte her. Da wurde noch von einer Hineinverirrung in das Christentum geredet. Aber heute kann man davon schon gar nicht mehr reden, denn heute wird es ja schon zunehmend mehr zur Regel. Und bevor ich jetzt auf die biblischen Gründe eingehe, lasst mich noch mal kurz auch eine Kremation schildern, damit wir das auch einmal wissen. Wie läuft sie ab in groben Zügen? Der Sarg des Verstorbenen, der wird in einen Verbrennungsofen eingeführt und der wird auf 900 Grad vorgeheizt. Und er entflammt sich dann selbst, wenn er dort in diesen Ofen hineingeführt wird. Der Verbrennungsvorgang dauert 60 bis 90 Minuten. Und am Ende wird dann die Temperatur noch auf 1200 Grad erhöht, um weitere Veraschung herbeizuführen. Dann zum Schluss hin werden Edelmetalle ausgeschieden, zum Beispiel Zahngold. Was macht man damit? Nun, ich habe gelesen, dass viele Krematorien es wohl spenden. Dann erfolgt noch einmal ein Mahlgang der Reste und dann kommt diese Asche hinein in eine Aschekapsel. Da kommt das Geburts- und Todesdatum drauf und das Einäscherungsdatum, eine Identifizierungsnummer und das Krematorium. Und diese Kapsel wird dann meist nochmal in eine repräsentative Urne hineingelegt und das sind dann die Überreste des einstigen Leibes. Und diese Abläufe, die gehen je nachdem, wie modern das Krematorium ist, schon automatisch. Ich las von einem der modernsten Krematorien, es steht hier in Deutschland und ist wohl auch heute noch eins der modernsten in Europa. Da läuft das so automatisch. Das hat in der unteren Etage, also im Untergeschoss, eine Lagerkapazität von über 600 Särgen. Und die werden vollautomatisch in 3 Verbrennungsöfen praktisch dann eingeführt. Es läuft also schon, man muss sagen, maschinell. Wenigstens in diesen modernen Krematorien. Und ein Architekturkritiker, der hat dazu mal Folgendes gesagt. Unten Technik, da, nicht, wo die 600 Särge stehen, unten Technik, oben Trauer. Da kann man sich schon die Frage stellen, ob es hier um eine Entsorgung von Altlasten geht. Ein rumänischer Schriftsteller, der bezeichnete das Krematorium als einen Tempel ohne Glaubensbekenntnis. Aber Christen sollten ein Glaubensbekenntnis haben. Und dieses Glaubensbekenntnis beruht auf den Aussagen der Bibel. Und diesen wollen wir uns jetzt zuwenden. Das war nur eine Einleitung, wenn auch etwas länger. Aber ich denke, wir sollen ja auch wissen, warum es heute geht. Auch wenn wir jetzt dann zum Biblischen übergehen, dass wir doch auch den Inhalt der Sache, worüber wir reden, jetzt in Bezug auf die Feuerbestattung, etwas vor Augen haben. Was sagt nun die Bibel zur Frage der Bestattung? Die Bibel zeigt uns nur die Erdbestattung oder die Körperbestattung, nicht? Es könnte ja auch in einer Gruft sein. Es geht um die Bestattung eines Körpers und nicht um eine Bestattung von Asche. Die Bibel zeigt uns also nur diese Erdbestattung oder Körperbestattung als von Gott gewollte Bestattungsform. Und die Verbrennung wird uns nicht als eine gottgewollte Alternative der Bestattung angeboten. Und das ist im Alten wie im Neuen Testament so. Allerdings muss ich sagen, dennoch ist im Alten Testament auch von Verbrennung die Rede. Aber dann führt es letztlich immer auf ein Gericht Gottes hinaus und nicht auf eine von ihm gezeigte Bestattungsform. Natürlich müssen wir uns über einem klar sein, wenn heute Menschen verbrennen, vielleicht in einem Verkehrsunfall oder in den Kriegen verbrannt sind, so können wir das an dem einzelnen Menschen natürlich nicht als ein Gericht festmachen. Das geht natürlich nicht. Es sind ja auch Märtyrer verbrannt worden. Das war kein Gericht Gottes. Nicht die alle, die verbrannt sind, die sind von Gott gerichtet. Das geht natürlich nicht. Diese These können wir nicht aufstellen. Aber wenn wir in das Alte Testament schauen, gerade da, wo tatsächlich auch vom Verbrennen die Rede ist, da führt es doch im Grunde auf ein Gericht hinaus. Ja, Gott selbst hat gerichtet durch Feuer im Alten Testament. In Amos 7, da heißt es, also ließ mich der Herr Herr sehen, siehe der Herr Herr, rief, um mit Feuer zu richten. Und wir sehen dieses Richten zum Beispiel bei Sodom und Gomorra. Wir wissen, die Stadt war morallos gewesen und Gott sandte Feuer und Schwefel. Er ließ Feuer und Schwefel regnen auf diese Stadt. Aber das war ein Gericht Gottes. Wir sehen die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die haben sich gewagt, auf den heiligen Altar Gottes dort im Alten Testament fremdes Feuer zu bringen. Da heißt es in der Bibel, da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie. Aber das war ein Gericht, wo Gott selbst mit Feuer richtete. Es kommt hinzu, dass Verbrennung auch eine Verstärkung der Todesstrafe war im Alten Testament. Aber es läuft immer auf Gericht hinaus. Wir denken an den Achan, der von dem Gebannten nahm. Und da heißt es in der Bibel, und Josua sprach, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Der Herr wird dich in Trübsal bringen an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer. Das war ein Gericht, das ist das Alte Testament. Es war hart, aber es war ein Gericht. Auch bei schwerem moralischem Vergehen finden wir das. Ich will da jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. 3. Mose 20, Vers 14 oder 3. Mose 21, Vers 9. Es gibt noch weitere Stellen. Also das ist Gericht, wo davon die Rede ist. Und jetzt will und muss ich auch noch auf drei Situationen im Alten Testament eingehen, die auch von Verbrennung reden. Wir könnten sie auch weglassen, sagen, wir gehen jetzt weiter. Ich will es aber nicht. Ich will es deshalb nicht, denn irgendwann kommt man zu diesen Stellen oder sie werden einem unter die Nase gehalten und dann wissen wir vielleicht nichts damit anzufangen. Es ist uns meist nicht geholfen, wenn wir die Stellen, die kritisch sind, einfach weglassen, auch schon allein zeitmäßig weglassen, um dann auf anderes überzugehen. Denn irgendwann kommen die Stellen hoch und wir müssen auch sie mit einbeziehen in das Gesamtthema. Also drei Stellen jetzt. Das erste ist die Bestattung des Königs Asa. 2. Chronik 16. Aber da will ich uns direkt vorweg sagen, die hat mit Verbrennung gar nichts zu tun. Aber sie könnte fehlgedeutet werden. 2. Chroniker 16. Und Asa legte sich zu seinen Vätern und er starb im 41. Jahre seiner Regierung. Und man begrub ihn in seinem Begräbnis, das er sich in der Stadt Davids gegraben hatte. Und man legte ihn auf ein Lager, das man gefüllt hatte mit Gewürz und Spezereien, gemischt nach der Kunst der Salbenmischung. Und man veranstaltete für ihn einen sehr großen Brand. Es ist eigentlich schon klar vom Wortlaut her. Man veranstaltete für ihn einen sehr großen Brand. Das war eine Ehrung, die diesem König zuteil wurde durch ein, ich sag mal, durch ein Totenfeuer. Das ist aber keine Verbrennung des Leibes. So leichtfertig dürfen wir diese Stelle nicht aufgreifen. Vielleicht, wenn sie auch jemand so aufgreift. Denn bei dem König Joram, bei dem gottlosen König Joram, da machte man den Brand nicht, weil er diese Ehre nicht empfangen sollte. Also das ist die erste Stelle. Es geht hier überhaupt nicht um Verbrennung, aber nur um dies einmal klar zu machen. Die zweite Stelle, da geht es tatsächlich um Verbrennung. Das ist der König Saul. Und seine drei Söhne, sie wurden wirklich verbrannt. Die Söhne fielen in der Schlacht mit den Philistern und Saul begann Selbstmord und dann wurde seine Leiche geschändet. Das ist ja nichts Schönes, aber ich sag's trotzdem mal, es gehört ja in den Zusammenhang. Man hat ihn geköpft und hat den Rumpf an die Stadtmauer genagelt. Furchtbar, aber so war's. Danach steht in der Bibel, 1. Samuel 31, als aber die Bewohner von Jabes-Gilead über ihn hörten, was die Philister mit Saul getan hatten, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht Und sie nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Bet-Shan weg, und sie kamen nach Jabes zurück und verbrannten sie daselbst. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske zu Jabes und fasteten 7 Tage. Das war etwas Außergewöhnliches. In Israel war die Feuerbestattung keinesfalls die Bestattungsform. Aber hier wurden sie tatsächlich verbrannt. Eine große Ausnahme. Warum geschah es? Wir können es nicht letztlich sagen. Vielleicht wegen der Schändung des Leibes. Aber wir müssen auch sehen, dass Saul sich wirklich von Gott abgewandt hatte. Ich denke, dass wir dies Ganzes auch mit einordnen müssen unter das Gericht, das ihm dann einfach widerfuhr. Denn in 1. Chroniker 10 wird über den Tod Sauls auch berichtet. Und da steht dann: Und so starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er wieder den Herrn begangen, betreffs des Wortes des Herrn, das er nicht beobachtet hatte, und auch weil er eine Totenbeschwörerin aufsuchte, um sie zu befragen, aber den Herrn befragte er nicht. Darum tötete er ihn und wandte das Königtum David dem Sohne Isais zu. Hier wird der Gerichtscharakter deutlich. Nur eins ist klar, diese Stelle können wir nicht als eine Alternative zur Erdbestattung sehen. Das ist uns doch wohl klar geworden. Im Letzten läuft es auf ein Gericht hinaus. Und ebenso verhält es sich in Amos 6, und das ist jetzt die dritte Stelle. Amos 6, ab Vers 8. Der Herr hat bei sich selbst geschworen, spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, ich verabscheue die Hoffart Jakobs. Sie hatten sich von dem, das steht in den Versen vorher, von dem, wie sie sich hier benommen hatten, so daneben benommen. Dass hier steht, ich verabscheue die Hoffart, also den Stolz Jakobs, und hasse seine Paläste, und ich werde die Stadt preisgeben. Und alles, was sie erfüllt, und es wird geschehen, wenn 10 Männer in einem Haus übrig bleiben, so werden sie sterben. Und ich lese jetzt mal den Text der Schlachter 2000 weiter. Und heben dann sein Angehöriger und sein Leichenverbrenner den Toten auf, um die Gebeine aus dem Haus zu schaffen. Und fragt er den drinnen im Haus, ist noch jemand bei dir? So wird er antworten, niemand mehr. Dann wird er sagen, still, denn der Name des Herrn soll nicht erwähnt werden. Gott hat die Stadt preisgegeben. Und da war wohl solch ein Massensterben, dass man hier gar keine übliche Beerdigung mehr wählte, sondern hier von einem Leichenverbrenner die Rede ist. Aber was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist Gericht. Das alles ist also keine Rechtfertigung für Leichenverbrennung. Aber ich wollte das doch vorweg sagen. Es ist keine Rechtfertigung dafür, sondern in dem gleichen Buch, wo das mit dem Leichenverbrenner steht, nämlich im Buche Amos, da sagt uns Gott, was er denkt über Verbrennung. Amos 2, Vers 1. So spricht der Herr. Wegen 3 Freveltaten von Moab und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen, weil es die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt hat. Gott nennt das eine Freveltat hier im Alten Testament. Also schon dort war die Verbrennung von Leichen eine Freveltat, hier wird sie so gekennzeichnet. Wo aber dennoch Verbrennung geschah, und darüber habe ich ja jetzt berichtet, müssen wir es als Gericht einordnen. Aber die biblisch erwähnte und gottgewollte Bestattungsform Das ist nicht die Verbrennung, sondern das ist die Erdbestattung oder die Körperbestattung. Und das sehen wir an den vielen Beispielen, die uns in der Bibel gegeben sind. Und da wollen wir jetzt als nächsten Punkt drauf eingehen. Wir wollen jetzt mal sehen, die Beispiele der Bestattungen gottesfürchtiger Männer. Ja, manchmal auch welche, die gar nicht mehr gottesfürchtig waren. Und dann erst im nächsten wollen wir auf die wirklichen Gründe dafür eingehen. Beispiele. Denken wir an Abraham, Isaak und Jakob. Sie wurden alle ganz normal bestattet. Die Erzväter, 1. Mose 49, ab Vers 28 mit Auslassungen. Da sagt Jakob, bin ich versammelt zu meinem Volke, so begrabet mich zu meinen Vätern in der Höhle, die in dem Felde Ephrons des Hethiters ist. Hat Abraham damals schon gekauft. Da wollte er begraben werden. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Das wollte er. Da hat er über seinen Leib verfügt, wo er hin sollte. Und als Jakob geendet hatte, seinen Söhnen Befehle zu geben, zog er seine Füße aufs Bett herauf und verschied und wurde versammelt zu seinen Völkern. So bezeichnet es Gott, ja, er wurde versammelt zu seinen Völkern. Denken wir an Josef, 1. Mose 50. Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Und Gott wird euch gewisslich heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, Gott wird euch gewisslich heimsuchen, so führet meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in eine Lade, also in einen Sarg, in Ägypten. Josef wurde keinesfalls verbannt. Dort lag er im Sarg. Und 350 Jahre später, beim Auszug, nahm Mose den Sarg mit. Stellt euch das mal vor. Der hätte noch sagen können, also das machen wir doch jetzt nicht. Oh, den Sarg hier mittragen. Wie lange haben sie denn getragen? 40 Jahre durch die Wüste. Stellt euch das mal vor. Ja, da könnte einer sagen, sind das denn die Gebeine wert? Jakob hat bezüglich seiner Gebeine Anordnung gegeben. Josef, nicht Jakob. Und sie wurden mitgenommen, 40 Jahre durch die Wüste. Und letztlich, es steht in Josua 24, begruben sie diese Gebeine in Sichem auf einem Feldstück. Und in Hebräer 11, da heißt es, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Ich hätte ja sagen können, was interessiert mich denn mein Leib? Es geht doch um die Seele. Nein, er hat Anordnung getroffen bezüglich seiner Gebeine. Das ist auch ein Hinweis. Wo das heute vielleicht ganz unklar sein könnte, wenn man vielleicht alleinstehend ist, dürfen wir das wohl mit in Erwägung ziehen, Anordnung wegen der Gebeine vor dem Tode zu treffen, damit nicht hinterher mit einem gemacht wird, was man gar nicht will, solange man es eben beeinflussen kann. Das meine ich natürlich nur. Josef war das. Mose. Wie schätzte Gott den Leib Mose, denn er hat ihn selbst beerdigt. 5. Mose 34, und Mose, der Knecht des Herrn, starb da selbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tale, im Lande Moab, Bet Peor gegenüber, und niemand weiß sein Grab. Bis auf diesen Tag. Welche Ehre. Wenn Gott an dem Leibe nichts gelegen wäre, hätte er ihn ja dort liegen lassen können, wo Mose umgefallen wäre. Er hat gesagt, das Wesentliche ist ja am Ort der Seligen, die Seele. Nein, Gott begrub ihn selbst. Denken wir an David, 1. Könige 2. Und David legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben in der Stadt Davids. Aber man könnte ja immer noch sagen, nun, er wurde begraben, aber begraben. In welchem Zustand denn? Nur als Leib wurde er begraben. Im Neuen Testament steht in Apostelgeschichte 13, Vers 36, denn David freilich, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Verwesung. Verwesen tut nur ein Leib. Wenn er verbrannt wird, verwest er nicht mehr. Er sah die Verwesung, also es ist schon klar, er wurde als Leib bestattet. Nur um Spitzfindigkeiten auszuschließen. Johannes der Täufer, ja, er wurde im Gefängnis enthauptet um seines Glaubens willen. Aber dann heißt es in Matthäus 14, Vers 12, und seine Jünger kamen herzu, hoben den Leib auf und begruben ihn, haben ihn nicht verbrannt. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Wie war es beim Jüngling zu Nain? Da sehen wir, was üblich war als Bestattung in Israel. Ach, diese arme Witwe hatte ihren Sohn verloren. Das bedeutete auch im Grunde mittellos zu sein, wenn man sich nicht selbst mehr ernähren konnte. Und da zogen sie da hinter dem Sohn her, der lag auf der Bahre. Und Jesus sah diese Situation. Und es heißt, er war innerlich bewegt. Trat an die Bahre und sprach. Ja, wozu sprach er denn? Sprach nicht zur Asche. Sprach zu dem Leib, der dort war und der beerdigt werden sollte. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. So wurde beerdigt in Israel. Jesus, wir hörten ja schon ganz am Anfang diese Bibelstelle, ist uns ja das größte Beispiel. Oh, wie wurde sein Leib geschändet. Das hat Gott zugelassen, um unserer Sünde willen, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Aber er hat nicht zugelassen, dass sein Leib verbrannt wurde. Das hat er nicht zugelassen. Er hat noch nicht mal zugelassen, dass er die Verwesung sehe. Er wurde bestattet. Nochmal die Stelle. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reine, feine Leinwand und legte ihn in seine neue Gruft, die er in dem Felsen ausgehauen hatte, und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging hinweg. Ja, und die Jüngerinnen wollten ihnen noch einen letzten Liebesdienst erweisen, diesem Leib noch einen letzten Liebesdienst erweisen und wollten ihn doch noch nach dem Sabbattage balsamieren. Der Leib wurde bestattet. Aber sie kamen nicht dazu. Warum nicht? Weil im Psalm 16 steht, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Aber hier sehen wir schon auch aus diesem Bibelvers wieder, Verwesung ist angeordnet, aber nicht für Jesus. Sein Leib sah die Verwesung nicht, sondern er erstand aus dem Grabe. Und Stephanus, der erste Märtyrer, er wurde auch begraben. Oh, er rief unter dem Steinhagel, Jesus, nimm meinen Geist auf. Und für den Leib, da sorgten gottesfürchtige Männer. Apostelgeschichte 8, gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Ja, und selbst Ananias und Sapphira, die Gott im Neuen Testament unmittelbar richtete, weil sie den Heiligen Geist betrogen hatten.
So war es tatsächlich ja in der ersten Gemeinde, dass Gott hier, das ist ein Beispiel, was uns gebracht wird, unmittelbar gerichtet hat. Auch sie wurden nicht verbrannt. Nein, die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen, den Ananias, und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und genauso geschah es mit seiner Frau. Alles Beispiele für Erd- bzw. Körperbestattungen. Man muss sie nur erstmal was zusammenbringen, nicht? Man hat das nicht alles im Kopf. Aber wir sehen, das ist das, was uns die Bibel zeigt an Beispielen, wie Gott beerdigt haben möchte. Aber jetzt wollen wir noch zum eigentlichen Grund kommen. Das sind ja nur die Beispiele. Wir wollen dem noch auf den Grund gehen, warum das denn so ist. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Und den Punkt will ich in 4 Unterpunkte einteilen. Also der Grund für Erdbestattung. Erstens, von Staub zu Staub. Zweitens, der Leib ist ein Samenkorn. Drittens, der Leib soll bewahrt werden. Und viertens, der unsichtbaren Welt ist der Leib nicht egal. Diese 4 Punkte. Also erstens, von Staub zu Staub. Wie schuf Gott den Menschen? 1. Mose 2. Und der Herr Gott bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. So hat Gott geschaffen. Oh, wie gewaltig. Er nahm wirklich Staub vom Erdboden. Und daraus formte er den Menschen und blies ihm seinen ewigen Odem ein, diese Seele, die unsterblich ist, diese Geistseele. Und so wie Gott den Staub nahm, so soll er wieder zu Staub werden. Das ist ein natürlicher Prozess. 1. Mose 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist das Gebot Gottes. Und es wird noch etwas klarer im Prediger 12, Vers 5 bis 7 unter Auslassung von Vers 6. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause. Hier geht's zum Sterben hin. Und der Staub, der, ich sage es in meinen Worten, wird zurückkehren zur Erde. Und hier heißt es in der Bibel, so wie er gewesen, unverändert. Verwesung. Und der Geist, der kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Gott hat vom Staub genommen, und sein ehernes Gesetz ist, dorthin wird es wieder, natürlich über die Jahre, Jahrzehnte, zurückverwandelt nach dem Tode. Für den Leib ist Verwesung angeordnet. Wir lesen es immer wieder in der Bibel. Und Verwesung ist nicht Verbrennung. Denn bei der Verbrennung verwest nichts mehr hinterher. Für den Leib ist Verwesung angeordnet und nicht Verbrennung. 1. Korinther 15, Vers 42. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Aber ist in Verwesung nichts Schreckliches? Ist das denn nichts Schreckliches? Ja, natürlich ist das was Schreckliches. Aber es ist die Anordnung Gottes. Und warum? Von Anfang an? Nein, nicht von Anfang an. Wisst ihr, was von Anfang an war? Da war nicht die Verwesung. Auch wenn der Leib vom Staub genommen wurde. Da war Unsterblichkeit. Wisst ihr, warum Verwesung ist? wegen der Sünde.
Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6. So, deshalb Verwesung. Hier muss sich der Mensch seiner Nichtigkeit bewusst werden. Und das möchte er oft nicht. Das müssen wir auch sehen, das steckt auch mit darin. Der Mensch ist nichtig durch die Sünde, so wie er ist. Aber Gott hat ihn dennoch zu Hohem erhoben. Aber erstmal kommt das Urteil. Die Sünde hat ihn verdorben. Ach, und der hochwohllöbliche Mensch möchte nicht nichtig sein. Und da will er sich vielleicht diesem Furchtbaren der Verwesung entziehen, indem er sagt, lass ich mich eben verbrennen, ist die Sache erledigt. Aber wir lesen hier immer wieder von Verwesung. Gerade in dem Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt. Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und Vers 54, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in sich. Verwesung ist angesagt. Dieser Begriff Verwesung steht sowohl in der alten Elberfelder Bibel, er steht in der alten Lutherbibel, er steht in der neuen Lutherbibel, er steht in der alten Schlachterbibel, er steht in der neuen Schlachterbibel, nur in der neuen Elberfelder Bibel, da haben sie hineingesetzt, Vergänglichkeit. Nun, das stimmt auch. Und ist die Verwesung jetzt mal weg, nicht? Ist ja auch kein schöner Begriff, nicht? Aber er wird benutzt, dieser Begriff Verwesung. Und verwesen tut nur etwas, was nicht verbrannt ist. Und gerade, das war sicher in der Anfangszeit der Kremation mit ein Grund. Eine Auflehnung gegen letztlich Gottes Willen. Eine Auflehnung gegen Gottes Urteil, das ja ergangen ist letztlich wegen der Sünde. Wie war das Motto? Kein Jenseits ist kein Auferstehen. Das muss man auch mit bedenken, wenn das auch sicherlich heute viele nicht mehr denken. Aber es kommt doch auch aus diesen Wurzeln heraus. Also Verwesung ist angesagt. Aber es bleibt nicht dabei. Das ist ja das Große. Das ist nicht das Letzte. Denn das haben wir ja vorhin schon in diesen Stellen gehört. Und nochmal, es wird gesät in Unehre. Ja, die Verwesung ist keine Ehre, aber es ist Saat. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Das ist die andere Seite. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Und das ist die andere Seite. Die hat Gott uns ja auch gezeigt. Aber erstmal muss man Gottes Urteil anerkennen. Man muss Gottes Urteil anerkennen über die eigene Sünde. Und das will der Mensch ja auch schon nicht. Er will ja kein Sünder sein. Hier geht es mal um den inneren Menschen. Man muss Gottes Urteil anerkennen über den inneren Menschen, dass er ein Sünder sei und Erlösung braucht durch Jesus Christus. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus, das muss man anerkennen. Und da muss man auch anerkennen, dieses Urteil über den Leib, nicht nur über die Seele. Und dieses Urteil bedeutet im Grunde Verwesung. Denn Staub bist du, das war ja ein Gericht. Und zum Staub wirst du zurückkehren, wegen der Sünde.
Und das muss man auch anerkennen. Und wenn man das etwa durchbrechen wollte und sagt, ihr kennt es nicht an, liegt man nicht auf der Ebene Gottes. Und wer es anerkennt, auch in Bezug auf den Leib, dieses Urteil Gottes, der anerkennt auch die Auferstehung des Lebens. Denn die kommt ja hinten dran. Es wird gesät in Unehre, aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Diese Macht der Sünde wird durch den Tod Jesu Christi aufgehoben, sodass dieses Verwesliche aufersteht. Aber bis es soweit ist, und das ist jetzt der zweite Punkt, ist es ein Samenkorn. Ist es Same? Das ist der zweite Vergleich, der zweite Grund, warum die Erdbestattung uns die Bibel zeigt. 1. Korinther 15, Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Ja, dieses Korn verwest dort auch, wenn wir es mal diesen Begriff verwenden wollen. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Hier wird uns der Leib als Saat gezeigt, und es liegt auf der Hand, Saat verbrennt man nicht. Wenn ich einen Sack Weizen ausstreuen will, dann tue ich den nicht vorher in den Ofen. Das ist klar, das weiß jeder Bauer. Jeder Landwirt, sagt man ja heute. Es wird gesät ein natürlicher Leib, nicht ein verbrannter Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Und so darf man die Bestattung als eine Saat für die Ewigkeit sehen. Ist nicht egal mit dem Leib. Es ist eine Saat für die Ewigkeit. Natürlich werden auch die Leiber auferstehen, die nicht so gesät wurden. Ich meine, das bleibt, das muss ich hier erwähnen. Wenn auch das Bild, dass man Saat nicht verbrennt, bleiben darf. Es ist nämlich nicht Gottes Wille. Dennoch ist Gott fähig, auch verbrannte Leiber auferstehen zu lassen. Natürlich werden die Märtyrer auferstehen. Natürlich. Natürlich werden die auferstehen, die im Krieg vielleicht unter den Phosphorbomben verbrannt sind. Es werden alle auferstehen. Auch die, die sich haben verbrennen lassen, um nicht auferstehen zu müssen, auch die werden auferstehen. Warum? Weil alle auferstehen. Johannes 5, Vers 28, 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es werden alle auferstehen. Ist für Gott dann kein Unterschied, ob es verbrannt wird. Ob der Leib verbrannt wurde oder nicht, auch sie werden auferstehen. Dem kann man dadurch nicht entgehen. Und die Märtyrer konnten ja gar nichts dafür. Aber, und darum geht's ja jetzt hier, wer sich bewusst und wieder besseres Wissen verbrennen lässt, obwohl er doch aus der Bibel erkennt, dass dies nicht der Weg ist, der uns dort gezeigt ist, der handelt gegen Gottes Absicht. Und wie können wir das eigentlich nur bezeichnen, wenn man gegen Gottes Absicht handelt, bewusst und mit Wissen? Nun, das ist Sünde. Es wäre ja schade, wenn einer mit Wissen und Wollen als letzten Akt noch über sein Leben hinaus etwas verfügen würde, was nicht Gottes Wille ist, wie er uns jetzt schon entgegengekommen ist aus der Bibel. Also, der Leib ist ein Samenkorn und Samenkörner verbrennt man nicht. Der zweite Punkt für den Grund der Erdbestattung. Der dritte Punkt als Grund für die Erdbestattung. Der Leib soll bewahrt werden. denke, es ist wichtig, dass wir die Stelle auch mal was zusammenbekommen. Wir wollen ja nicht leichtfertig darüber hinweggehen. Mit zwei Sätzen ist man manchmal nicht überzeugt. Aber wenn man die Summe dessen zusammennimmt, was die Bibel sagt, bekommt man ein umfassenderes Bild. Also der Leib soll bewahrt werden. Natürlich soll er zuerst bewahrt werden vor der Sünde. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Leib, Geist, euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wann ist die? Wenn er kommt, seine Gemeinde zu holen. Ja, da soll der Leib auch tadellos bewahrt sein. Nicht die, die denn entrückt werden, die sollen nicht ihrem Leib der Sünde zur Verfügung gestellt haben. Aber wir müssen auch bedenken, dass bei der Ankunft des Herrn nicht nur die entrückt werden, die ihren Leib da tadellos bewahrt haben, durch Gott, durch den Herrn Jesus, sondern werden die Leiber auch auferstehen. Wer will uns denn sagen, dass diese Stelle nicht auch darauf zu beziehen ist? Denn der Leib soll ja auch tadellos bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es geht natürlich immer nur darum, ob einer etwas mit Wissen und Wollen für sich selbst anordnet. Darum, davon rede ich nur. Alles andere kann er gar nicht beeinflussen. Wir müssen bedenken auch, dass der Leib mit zum Bild Gottes gehört. Als der Höchste uns schuf. Das heißt, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau. Und dieses Bild gilt nicht nur für die Geistseele, das gilt ja auch für den Leib. Der ganze Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Oh, und das ist eine heilige Sache. Und da kann man ja nicht einfach drüber verfügen, wie man will. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, nach Geist, Seele und Leib. Und da können wir uns nicht einfach ein Recht herausnehmen, das er uns nicht im Worte Gottes gibt. Zudem wollen wir bedenken, dass der Leib beim Gläubigen ein Tempel gewesen ist, bevor er beerdigt wird. Was denn für ein Tempel? 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib, ach, nicht nur die Geistseele, nein, unser Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid. Das bezieht sich ja ganz offensichtlich auch auf den Leib. Dass ihr nicht euer Selbst seid. Ja, der Leib gehört nicht einem selbst. Kann man nicht einfach nach Gutdünken irgendwas mitmachen? Er ist im Bilde Gottes erschaffen. Dass ihr nicht euer Selbst seid. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurer Seele, ja? Er steht mit eurem Leibe. Natürlich in dem, was wir tun zu Lebzeiten. Aber wenn er ein Tempel des Heiligen Geistes war, wollen wir dann nach dem Tod damit handeln, wie Gott es uns überhaupt nicht zeigt in der Bibel? 1. Korinther 3, Vers 16, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt? Das ist der Leib, ja, das ist der Leib ja mit gemeint. Wir haben es ja vorher gehört auch. Den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Es bezieht sich auf den Menschen als Einzelnen, der gläubig ist. Wir dürfen sich auch auf die Gesamtgemeinde beziehen, die ja auch ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir sollen ihn nicht durch die Sünde verderben. Aber können wir das ausschließen für den Leib, der hinterher beerdigt wird? Das können wir doch auch nicht einfach machen, wenn ihr heißt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Römer 12 als letztes zu diesem Punkt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. im Leben und im Sterben? Oder wollen wir es trennen? Eure Leiber Gott zu einem wohlgefälligen Schlachtopfer, ihm also hingeben. Also, das war der dritte Punkt. Der Leib soll bewahrt werden. Und nun der vierte. Der unsichtbaren Welt ist unser Leib nicht egal. Und das ist ein weiterer Grund für die Erdbestattung. Wir wissen und haben es vorhin gehört, Mose wurde begraben durch Gott selbst. Und dann gab's einen Streit in der unsichtbaren Welt um seine Seele. Nein, nicht um seine Seele, die war am Ort der Seligen. Da hatte der Teufel keinen Zutritt. Es gab Streit um seinen Leib. Wir können sagen, was soll das denn jetzt? Ist doch egal. Wir können nicht sagen, es ist egal. Warum können wir es nicht sagen? Weil die unsichtbare Welt sich um den Leib Mose gestritten hat, deswegen ist es nicht egal. Es steht in Judas Vers 9. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Also mit dem Tod ist das auch noch nicht alles aus mit dem Leib. Wir sehen, dass die unsichtbare Welt ein Interesse an dem Leib hatte. Ich weiß nicht, welches Interesse der Teufel am Leibe Moses hatte, aber er hatte eins, dass er mit dem Erzengel Michael in Streit kam, aber er obsiegte natürlich nicht. Und das zeigt uns, wir dürfen nicht alles nur so irdisch sehen. Das ist auch ein Hinweis, dass wir mit dem Leib nicht einfach so handeln können, wie wir nur meinen, dass wir es tun sollten. Nein. Auch die unsichtbare Welt nimmt selbst nach dem Abscheiden, nach dieser Stelle, Anteil daran. Das waren vier Gründe, vier innere Gründe für die Erdbestattung, für die Körperbestattung, die uns doch hier, denke ich, gezeigt wird in der Bibel. Ich hoffe, dass uns das soweit klar geworden ist, dass die gottgewollte Bestattungsform aus der Bibel heraus die Erdbestattung, die Körperbestattung ist und nicht etwa die Feuerbestattung. Und nun noch ein kleiner praktischer Hinweis. Wenn man nun nicht will, dass nach dem Tod über den eigenen Kopf hinweg entschieden wird, dann sollte man doch bei unklaren Lagen Vorsorge treffen für die Erdbestattung. Niemand darf mal als erstes überhaupt mit seiner Verwandtschaft reden, wenn man denn überhaupt noch eine hat, und sagen, das ist mein Wunsch. Und wo das nun ganz klar ist, dass das auch voll akzeptiert wird, da muss dann jeder wissen, was er dann weitermacht. Wir müssen ja das Ganze auch nicht bis zum Exzess treiben. Das wollen wir nicht. Wo das klar ist, dass das Akzeptanz hat, ist die Sache ja geregelt. Aber man kann sie auch testamentarisch regeln, indem man ein handgeschriebenes Testament macht. Natürlich, wenn das nur zu Hause da in der Schublade liegt, dann könnte es jemand verschwinden lassen. Es wäre allerdings eine Straftat, nicht? Aber man kann es ja beim Amtsgericht hinterlegen, ist alles nicht so teuer. Kann auch ein notarielles Testament machen. Da kann man das auch mit drin festlegen, dass es feststeht. Dass da hinterher keiner sagt, oh, ist doch viel billiger, wir sparen doch die Hälfte, lassen wir doch nicht erdbestatten. Müssen ja uns Geld denken, nicht? Merken wir das wie pietätlos? Das wird vielleicht keiner so sagen, aber er weiß, wie oft so gedacht wird. Man darf Vorsorge treffen. Eine andere Art der Vorsorge ist zum Beispiel, es gibt schon Bestattungsvorsorgeverträge mit Beerdigungsinstituten. Da kann man vorher schon klar regeln. Erdbestattung, Sarg, dies und jenes, wird ein Sperrkonto eingerichtet. Und dann läuft das hinterher, wenn alles glatt geht, so ab, wie man vorher geregelt hat. Ja, man kann sogar mit Friedhofs, Gärtnereien, gegebenenfalls Grabpflegeverträge machen. Also das nur ein kleiner praktischer Hinweis. Aber ich denke, er sollte auch nicht fehlen. Ich denke, es ist gut, wenn er nicht fehlt. Denn was nützt alle theoretische Erkenntnis, wenn man hinter am Ende dann dasteht und das, was man hätte tun können, nicht tut, eben gerade in unklaren Lagen. Darum geht es ja. Aber so wollen wir jetzt nicht schließen, so können wir nicht schließen, nicht? Wir wollen doch schließen mit der Hoffnung. Mit der ewigen Hoffnung. Damit wollen wir schließen. Und das ist die Aussicht der Auferstehung bei aller Verwesung, die letztlich ja ein Urteil Gottes ist wegen unserer Sünde. Aber er hat das Urteil aufgehoben in Jesus Christus, wenn wir es nur akzeptieren. Es ist die Aussicht auf die Auferstehung des Lebens und die Entrückung. Bei der Entrückung geht der Leib ja gar nicht mehr in den Tod, sondern wird in einem Nu unverwandelt, umverwandelt in einen Ewigkeitsleib. Und die anderen verweslichen Leiber, und wenn sie schon tausende von Jahren verwest sind, bringt Gott zusammen, denn er ist Herr. Und dann ist es ein Ewigkeitsleib. Und das ist die Hoffnung, die uns die Bibel sagt. Es ist nicht Schluss am Grab mit dem dunklen Loch. Das verkündigt uns die Bibel nicht. Und man kann diesem dunklen Loch auch letztlich nicht entgehen, wenn man sich verbrennen lässt. Die Seele lebt eh direkt weiter. Die Hoffnung des Christen ist die Auferstehung oder die Entrückung. Und die zeigt uns gerade der erste Thessalonicher Brief in Kapitel 4. Wir wollen aber nicht, Brüder, sagt Paulus, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das sind viele. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Er bringt die seligen Geister mit aus dem Himmel, wenn er wiederkommt. Aber die Leiber sind ja noch in der Erde. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Der Herr hat die Seelen ja mitgebracht, und dann werden diese Leiber wieder beseelt werden. Aber mit einem Ewigkeitsleib. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist die Hoffnung des Christen. Die Hoffnung des Christen ist nicht die Verwesung. Das hat Gott angeordnet wegen der Sünde, aber er hat es halt so angeordnet und nicht anders. So sehen wir es aus der Bibel. Wir haben es jetzt nur lang genug betrachtet. Aber die Hoffnung ist Auferstehung in Herrlichkeit. Und diese Auferstehung ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Weil er für unsere Sünden zuvor gestorben ist. Er hat unsere Seele gerettet. Aber durch diese Kraft wird auch unser Leib wieder lebendig werden zu einem Ewigkeitsleib, der nie mehr stirbt. Das ist die Hoffnung des Christen. Und weil diese Hoffnung da ist, deshalb lasst uns auch mit unserem Leib richtig handeln, soweit es in unserer Hand liegt. Amen. Vater im Himmel, hab Dank. Du
Du willst uns durch das Opfer und Auferstehen Jesu zu dieser ewigen Hoffnung bringen. Aber da die Sünde Verderben angerichtet hat, müssen wir dieses Gericht über uns selbst, dem inneren und äußeren Menschen nach, anerkennen. Aber du bist es, der aus Schwachheit Kraft und aus Unehre Herrlichkeit macht. Herr, und diese Hoffnung lass in uns allen sein. Amen.